Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
Heute hat das Ganze mal wirklich auch diesen Namen wieder verdient. Man, I Hate Your Band. Wir sprechen über eine Band, die wir aus Leidenschaft nicht gut finden. Jedenfalls zwei von uns. Es geht um die Band Muse und noch spezieller geht es um das Album The Resistance. Und warum es genau um dieses Album geht, das kann vielleicht Connor selber erklären. Denn Muse an sich ist nicht nur für uns schwierig heutzutage.
Du meinst, es ist auch für mich schwierig?
Ja, zumindest danach. Ja.
Als wir überlegt haben, über Muse zu reden, da kam für mich eigentlich nur dieses Album in Frage, weil ich finde, es ist interessant, darüber zu reden. The Resistance kam 2009 raus und ist so das Album, wo sie gerade den Schritt gegangen waren, wirklich fette Stadionband zu sein. Also das Album davor war schon sehr erfolgreich und das war dann eben, naja, man könnte schon sagen, der Schritt in den Mainstream, wie es ja bei vielen ehemaligen Indie-Bands so geschehen ist, sei es Coldplay oder vielleicht Placebo oder so. Für mich war es aber damals, da war ich noch nicht so ein Musiksnob, wie ich heute bin, und ich habe dieses Album relativ, ohne mir Gedanken zu machen, viel gehört und habe nostalgische Gefühle und aber jetzt so beim Wiederentdecken mir gedacht, ach, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, mal nicht so viel über die Musik nachzudenken und sie einfach zu hören. Und ich finde, da sind immer noch gute Sachen drauf, aber es hat natürlich auch Potenzial, es scheiße zu finden.
Und damit haben wir schon mal ein Ziel für den heutigen Podcast, rausfinden, ob Connor wirklich Gefühle hat. Lennart, an dich vielleicht die Frage, wie stehst du denn genau zur Band? Also bist du jetzt quasi froh, dass wir genau über dieses Album sprechen, oder hättest du jedes andere von Muse ähnlich gefunden?
Ich glaube, man kann das Alter eines Menschen bestimmen, indem man ihn fragt, ab wann fandest du Muse scheiße? Ich bin ein paar Jahre älter als Connor und ich fand ab Nights of Cydonia ging es bergab, also das Album war schon schrecklich und davor fand ich sie so okay. Also ich war nie ein großer Muse-Fan. Irgendwann wird es einfach zu grauenhaft.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich fand die auch noch nie besonders toll. Und das haben wir einmal zusammengefasst in unserer beliebten Rubrik der Anklage an Muse The Resistance.
Die Anklage.
The Resistance, der Widerstand, die Querdenker. Der geschlagene Bogen von Muse und Sänger Matthew Bellamy zu den aktuellen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern ist sicher ein bisschen weit hergeholt, aber auch nur, weil Muse im Jahr 2009 noch keinen Zugriff auf all das Aluhutwissen hatten, das heute in den Weiten der Telegram-Parallelwelt zusammengetragen wird. Bei Muse musste man sich dann mit solchen Oldschool-Verschwörungstheorien begnügen, wie zum Beispiel 9/11 was an inside job. Aber es wäre ein bisschen zu einfach, sich nur an den wirren Aussagen und naiven Polittexten der Band zu stören. Ähnlich wie bei Xavier Naidoo sollte man auch hier nicht vergessen, dass zuallererst auch die Musik von Muse schon immer kacke war. Muse, das hätte guter Indie-Rock werden können. Auf den ersten Alben gab es Momente, die das versprochen haben, aber gute Musik zu machen, das war Muse schon immer viel zu profan. Es muss maximal groß gedacht werden. Es muss melodramatisch werden. Songlängen müssen ausgereizt werden. Es braucht am besten nicht nur ein Orchester, sondern zwei, drei, viele. Die Texte, je komplizierter, vager, unverständlicher, desto besser. Schade, wenn eine Band mit Potenzial immer nur wie eine gescheiterte, vollkommen übers Ziel hinausgeschossene Kopie einer anderen Band klingt. Am Anfang waren Radiohead das offensichtliche Vorbild, dann mal die Killers, immer wieder Queen und irgendwann sogar Skrillex. Aber ich glaube, auch Connor wird es schwerfallen, Muse als Ganzes zu verteidigen. Aber es soll ja niemand sagen, dass wir ihm nicht die Gelegenheit dazu gegeben hätten. Also bitte.
Okay, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass in dieser Anklage schon ein paar Widersprüche auftauchten, nämlich einerseits sind sie naiv und sehr simpel und dann sind die Texte plötzlich wieder ganz wirr und artsy. Naja.
Wenn man sie runterbricht auf ihre Aussagen, sind sie natürlich schon ziemlich einfach, aber sie sind in sehr komplizierte Bilder verpackt.
Also oft. Wie bei Tokotronic.
Ja, auf einem anderen Level.
Auch eine Band, die ich gerne mag.
Wir alle eigentlich.
Naja, es ist natürlich nicht ganz alles falsch, was hier gesagt wurde. Allerdings, also wo fange ich an? Mal bei den Verschwörungstheorien, wobei da werden wir bestimmt noch viel mehr drüber zu reden haben. Das klingt, wenn man es heute sich anhört, wir werden ja gleich auch Tracks hören, das klingt schon ein bisschen schlimm. Wenn man sich das heute anhört, wenn man es in den Kontext von 2009 packt und in den Kontext, dass das Album eine Bearbeitung von 1984 sein soll, ist es zumindest nicht ganz so schlimm. Ich möchte nicht sagen gut, aber und man kann sich auch Interviews aus der Zeit angucken und auch spätere, wo sie sich durchaus von rechten Verschwörungsfaschos distanziert haben und es bis heute tun. Und wenn man sich, ich habe mal in Vorbereitung mir so das Instagram von Matt Bellamy oder so angeguckt, es ist jetzt nicht wie Morrissey oder so, es ist schon noch, ne, der hat schon irgendwie irgendwo ein UFO gesehen und ein paar Drogen zu viel eingeworfen oder so, aber es ist jetzt auch nicht völlig schlimm, dass ich zumindest sagen würde, oh Gott, das kann man nicht mehr hören.
Ist immer schön, wenn Connor Verschwörungstheoretiker verteidigt.
Bisschen relativ viel. Ja, da können wir ja gleich noch im Detail drauf eingehen. Und die Musik, dass das, das klang jetzt so, als ob nur schöner Indie-Rock gute Musik wäre. Also ich finde es sehr gut, dass sie was anderes machen als die ganzen anderen Bands. Und also sonst wären sie ja ein bisschen langweilig. Dieses alles bombastisch und nicht ein Orchester, sondern fünf und so weiter. Ja klar ist das over the top, aber ich finde bis zu einem gewissen Grad zumindest das faszinierend. Und ich finde auch diesen Größenwahn, der in dieser Band steckt oder zumindest in ihrem Frontmann, nicht unbedingt sympathisch, aber es hat was Faszinierendes, was sich eben auch in dieser sehr bombastischen Musik spiegelt.
Diesen Größenwahn, das möchte ich gerne auch sagen, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Mein Problem ist, dass sie es halt absolut nicht umsetzen können, was sie gerne machen wollen. Also Matt Bellamy will eben Orchester dabei haben und will komplett jedes Instrument die Musik schreiben, hat nur absolut keine Ahnung davon. Das klingt dann immer so ein bisschen...
Das ist wieder eine sehr steile Lennart-These, aber gut. Also würde sagen, das ist eigentlich, steht da so ein normaler Brit-Rock-Typ, der geil wäre gerne, aber eigentlich nur Provinz-Rockband-Kenntnisse von Musik hat.
Also Noel Gallagher steht da und möchte jetzt aber Symphonien schreiben. Und das klappt eben einfach nicht.
Da, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Noel Gallagher es überhaupt, also auch nicht eine schlechte Symphonie schreiben könnte. Aber das ist natürlich alles hier gefährliches Halbwissen.
Wir hören uns einfach mal was an von der Band. Was noch so am ehesten, würde ich sagen, als ein relativ konventioneller Song durchgeht. Und zufällig nebenbei auch der größte Muse-Hit ist, den sie haben in ihrem ganzen Katalog. Uprising, die erste Single aus dem Album The Resistance von Muse.
Man, I hate your band.
Muse mit Uprising, ihrem mittlerweile größten Hit von 2009 vom Album The Resistance, über das wir hier sprechen wollen und das Connor flammend verteidigt und das Lennart und ich nicht so gelungen finden. Connor rudert gerade schon ein bisschen zurück, aber doch, eigentlich ist das
flammend verteidigt.
Naja, du hast es viel gehört, hast du gesagt. Du hast es sehr gemocht und du magst es doch auch immer noch.
Ja, das stimmt auch. Und auch Uprising ist durchaus ein Song, den ich auch heute noch gerne höre, auch wenn es vielleicht.
Wirklich?
Ja, schon. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber ich habe es mir gerade noch in der Vorbereitung, als ich hier in dieses Studio gefahren bin, über Kopfhörer angehört und war jetzt nicht angewidert. aber ich glaube natürlich, das ist schon Musik, wenn die heute rauskommen würde, würde ich sie wahrscheinlich nicht hören. Das ist schon wahr. Aber diese Schere im Kopf ist ja vielleicht auch nicht immer gut. Generell ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass in meinem Kopf Uprising gar nicht, als das rauskam, der große Hit war, sondern Undisclosed Desires. Aber tatsächlich hat es sich mit der Zeit anscheinend entwickelt, dass der Song dann mehr Mitklatschpotenzial hatte.
Ich finde, man könnte dem Song erstmal zugutehalten, dass es auf jeden Fall der beste Song vom Album ist. Ich finde hier jetzt auch, hier machen sie vielleicht das Beste aus ihrem Konzept,
für meine Ohren auf jeden Fall. Man hört hier natürlich schon den Anspruch und die Größe, die da angelegt ist. Aber trotzdem finde ich es hier eben noch ganz gut gelungen und relativ kompakt. Ist jetzt so 4 Minuten lang und hat immerhin eine Hook und so weiter. Und irgendwie funktioniert für mich als Song, der halt vielleicht ein bisschen konventioneller ist als das meiste andere auf dem Album. Finde ich im Falle von Muse aber meist dann auch hörbarer.
Ja, das geht noch ein bisschen in ältere Muse-Richtung, wenn auch gefälliger schon als ganz frühe Sachen. Aber ja klar, da ist natürlich noch so ein bisschen der Indie-Rock mit drin. Und das Schöne ist eben, finde ich, dann theatralische Gesang darüber, der aber nicht, wie Lennart behauptet, jetzt irgendwie schief und schräg und schlecht ist. Also ich weiß nicht, ob Lennart das behaupten würde, aber du meintest ja, er ist ein schlechter Musiker. Das würde ich jetzt hier nicht sagen.
Er ist kein ausgebildeter Komponist oder Arrangeur für ein Orchester, aber er versucht halt trotzdem oder denkt von sich, dass er das kann.
Ja, das ist doch, war doch seiner Zeit voraus. Das macht doch heute jeder.
Ja, bei dem Song hier ist natürlich gar kein Orchester dabei, das heißt, alles ist gut. Hier ist nur der nervige Dr. Who-Synthesizer drin.
Das ist der Space Rock.
Knights of Cydonia benutzt wurde.
Ja, das ist ja Geschmackssache. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich mag auch billige Synthie-Effekte, muss ich ja sagen.
Ich weiß nicht, ob die das als billig verkauft hätten, ne?
Ja, aber irgendwie lustig und so spacig halt, ne?
Also von der Musik ist es ein netter Glamrock-Song, wobei die dafür, dass es Rockmusik ist, finde ich das immer alles sehr brav produziert. Also ist jetzt nichts in dem Song, was mal ausbricht oder so. Na gut. Muss ja auch nicht.
Naja gut, das kommt ja dann auf späteren Sachen auf dem Album.
Wirklich? Also so. Ich finde die Produktion von dem Album einfach sehr, sehr glatt. Wobei ich das immer, das ist auch immer blöd zu sagen, ist glatt produziert. Aber sozusagen, plätschert alles so voran. Oder plätschert ist vielleicht auch das falsche Wort. Es gibt auf jeden Fall keinen Moment, wo man mal aufschreckt.
Also bei den Songs, die sonst so kommen, würde ich sagen, man kann vielleicht sagen, dass die doch ein bisschen zu zuckersüß sind in manchen Passagen und dass er doch das dann vielleicht auch so ein bisschen zu schön, zu glatt, zu irgendwie. Ich kann es auch schlecht in Worte fassen.
Naja, das ist schon poppig produziert und das ist schon, ja, wie du sagst, glatt in einer gewissen Weise. Aber ich finde, im Vergleich zu anderen Sachen, die damals rauskamen, ich erinnere mich an das Placebo-Album, was zur gleichen Zeit rauskam, was ganz, ganz furchtbar klang, fand ich allein von der Produktion. Das so irgendwie sehr, also da wurde auch alles laut gemacht und es musste fett klingen, aber es passte überhaupt nicht zu dieser Band. Und es gab in der Zeit relativ häufig dieses Laut und auf die Fresse und das finde ich ist hier eben nicht ganz so. Es ist natürlich, es stimmt schon, da sticht jetzt nichts wahnsinnig hervor, aber es ist eher halt eher so ein Wohlklang und nicht so ein Macker-Rock-Sound. Oder
soll es doch vielleicht gar nicht.
Nee, soll es auch nicht sein.
Es soll doch ein Aufruf zur Aufruhr sein.
Ja gut, dafür hast du ja den Rhythmus, der dich dazu aufruft, also der dich in diese Stimmung bringt.
Ja, Connor, funktioniert das für dich eigentlich, wenn du jetzt gerade mal an früher denkst, hattest du auch nur überhaupt irgendwie diese Verbindung zu den Texten und so weiter, dass das ein Schlachtruf oder sowas sein könnte?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ja. Das macht es nur, glaube ich, nicht besser.
Ja, krass, weil also ich habe die damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich muss sagen, ich habe damals irgendwie den ganzen inhaltlichen Kontext verpasst und fand die Band einfach schon musikalisch irgendwie nicht interessant. Und habe das nie so wahrgenommen, weil Muse waren für mich vom ersten Moment an so ein Hochglanzprodukt irgendwie von der Musikuniversität, was auch immer. Ich habe die niemals mit irgendwie Aufstand, Widerstand und sowas in Verbindung bringen können irgendwie.
Naja, also ich war ja 17 10, als das Album rauskam. Und ich habe mich jetzt, ich war kein großer Muse-Fan. Das lief tatsächlich im Radio damals. Undisclosed Desires lief bei 1 Live hoch und runter. Und das fand ich irgendwie damals eine schöne Abwechslung zu dem, was da sonst so lief. Und dann habe ich mir das Album irgendwann gekauft, in Anführungsstrichen. Und dann irgendwie gerade bei Uprising ist mir dann immer der Text aufgefallen. Aber natürlich habe ich mich damit nicht so kritisch auseinandergesetzt, wie ich das heute getan hätte. Und fand es einfach cool, glaube ich, dass das ist halt ja so ein Anti-Establishment, Anti- gesellschaftlicher Aufruhr und so weiter Inhalt hatte, der natürlich...
Ja, für die Leute an den Geräten da draußen sollen wir vielleicht mal sagen, worum es so in dem Song geht.
Na, da bin ich gespannt, ob du das gut einordnest.
Ich zitiere vielleicht einfach nur aus dem Refrain, ist "They will not force us, they will stop degrading us, they will not control us, we will be victorious." Und das "they" wird nie klar, wer überhaupt damit gemeint ist. Das typische Verschwörungstheorie-Muster, es gibt dann die da oben und die kontrollieren alles und sagen uns nicht, was die Wahrheit ist. An endless red tape to keep the truth confined. Es gab noch, welche Stellen gab es denn noch?
Ja, die sind...
So that the time is coming to an end.
Aber hier das mit der Fat Cat needs a heart attack, das fand ich immer gut, weil da dachte ich immer, das ist der Kapitalismus. Und das ist ja auch im Grunde genommen, ich habe es mal nachrecherchiert, die haben im Interview dann oder Matt Bellamy im Interview gesagt, eben einerseits natürlich das große Ding, was über diesem Album schwebt, ist 1984, das hat ja auch noch nie jemand zuvor gemacht. Naja, aber es ist eben schon daran angelehnt und dass er von der Occupy Wall Street Bewegung inspiriert war und das eben als so ein latent antikapitalistisch oder anti-Establishment Ruf sieht, aber eben halt auch betont, dass er das als beobachtend und in die Leute hineinversetzend und nicht als Aufruf verstanden möchte, kann man trotzdem natürlich kritisch sehen, aber es macht es vielleicht ein bisschen weniger schlimm.
Das ist ja so, das finde ich so inkonsequent.
Weiß ich nicht. Also du kannst ja das, was du siehst, und das war ja damals durchaus ein großes Thema, was vielleicht auch nicht so schlimm angefangen hat, wie es sich dann entwickelt hat. Das aufzunehmen ist, finde ich, erstmal okay. Ich finde es besser, als wenn du nur Love-Songs schreibst, aber ich finde es erstmal einen guten Ansatz, irgendwie gesellschaftliche, politische Themen auch mit reinzubringen in Musik, die vielleicht im großen Radio läuft.
Ja, absolut, ne? Absolut. Ich finde, also
aber bei Xavier Naidoo ist das jetzt nicht so geglückt.
Ja, aber der hat ja nun auch wirklich nicht irgendwas beobachtet, sondern der hat ja eine ganz klare Agenda. Und außerdem hat
er... Das ist auch nur alles, was er beobachtet. Er sieht das halt so und macht das
dann mit seiner Texte. Naja, aber es ist ja wohl schon ein recht krasser Unterschied, ob du halt ein rechter Fascho-Corona-Leugner bist oder ob du ein bisschen esoterischer Kapitalismus-Kritiker bist. Also beides nicht geil, aber es ist, finde ich, schon, man sollte jetzt nicht alles in einen Topf werfen.
Nee, das ist schon richtig. Prinzipiell hast du ja auch recht, dass das irgendwie total okay ist, sich mit den Sachen zu beschäftigen, dass es eigentlich sogar wünschenswert ist. Aber wenn man die gleichen Maßstäbe anlegt, wie du das so oft und gerne tust, an Bands wie Green Day, Rage Against the Machine und so weiter, dann muss man eben sagen, okay, hier ist irgendwie, also dann ist er auch nicht sehr konsequent in seiner,
nein, auf keinen
in
Fall,
seiner Haltung oder so. Und dann ist das auch nur so ein Schönwetter-Widerstand und ach, ich sag jetzt einfach mal, ich bin dagegen, aber ich will jetzt auch nicht wirklich was tun und ich will auch nicht schuld sein, wenn jemand wirklich was tut, ich will niemanden aufgerufen haben.
Naja, aber ich finde, das stimmt ein bisschen, aber auf der anderen Seite haben sie eben nicht wie Rage Against the Machine wirklich behauptet, sie machen jetzt was. Sie haben sich auch in keinster Weise, Sticky, du hast das ja selber gesagt, du hast es überhaupt nicht wahrgenommen, dass es diese Inhalte gibt. Das ist eher so sozusagen, dass die Kirsche obendrauf oder vielleicht auch nicht die gute Kirsche, aber auf jeden Fall ist das ja jetzt nicht der zentrale Punkt in der Musik von Muse oder in ihrem Auftreten und sie haben sich ja jetzt nicht als Weltrevolutionäre verkauft.
Aber auf diesem Album natürlich ist schon.
Der zentrale, und auch auf den danach, so Songs wie Drones, noch alle weiter in die Richtung und wurden
Ja, natürlich, also das ist sicherlich was, was
Eine
den
Stimme.
interessiert inhaltlich, aber die Inszenierung der Band ist doch eben eher so eine Glam-Science-Fiction angelehnte, ja, Stadion-Rockband und nicht wie Rage Against the Machine, wir stehen da in Camouflage und wollen jetzt wirklich die Wall Street stürmen. Aber tun es natürlich auch nicht, aber.
Sie waren immerhin ziemlich nah dran.
Ja.
Immerhin die Wall Street
Und
lahmgelegt.
hat nicht mittlerweile Tom Morello einen Doktor
Die sind
oder
übrigens, Tom
irgendeinen
Morello
Arbeitstitel
und Matt Bellamy
in
sind
den
übrigens
Wissenschaften?
befreundet. Der hat ihm gerade
Oh.
irgendwie eine Gitarre geschenkt oder so.
Ich habe auch gelesen, dass Matt Bellamy großer Fan von Tom Morello war, beziehungsweise Tom Morello wohl ein großer Einfluss auf sein Gitarrenspiel gewesen sein soll, was ich nicht raushöre, aber das hat er mehrfach in Interviews behauptet.
Ja, dann könnte die Band auf jeden Fall ein bisschen interessanter
Ja,
sein.
Stiggy, Mensch, hör dich doch mal in die Diskografie ein bisschen mehr ein.
Ja, ich fand die ja am Anfang schon nicht so gut, aber wenn ich jetzt gezwungen wäre, ein Album zu hören, dann würde ich mir wahrscheinlich Origin of Symmetry anhören und das ganz gut finden, noch einigermaßen jedenfalls. Aber eigentlich war ich schon immer abgeschreckt von der extremen, ja, weiß ich nicht. Die hatten schon immer Größenwahn, finde ich. Die haben schon immer diesen Eindruck vermittelt, irgendwie ein bisschen viel Kunst machen zu wollen. Das fand ich schon von
Aber
Anfang an.
und haben trotzdem immer noch diesen Schülerband-Charme dabei. Das ist doch schön für
Den sehe ich nicht, aber gut, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Kurz noch.
Hast du dir nicht mal Interviews von denen angeguckt?
Ach so, ich dachte in der
Weil das ist.
Musik.
Nein, in der Musik finde ich auch immer so ein wenig. Also klingt halt danach, als würde eine Schülerband versuchen, Queen nachzuspielen. Also
Inklusive
einige
sehr
Sachen
teurer
zumindest.
Produktion, das muss man ihnen ja lassen.
Ja, das sind hier ja die
Genau.
abgeschmackten Plattentests.de-Rezensionen. Aber gut. Ach so, du meinst, die sehen aus wie eine Schülerband. Ja, das fand ich aber eigentlich immer ganz sympathisch, dass die bei dem ganzen
Aber sie
Pomp.
versuchen halt so krampfhaft nicht wie eine Schülerband auszusehen. Also wenn
Meinst du?
Matt Bellamy in einem Radiointerview sitzt, mit so einer riesengroßen rosa Brille und versucht cool zu wirken und dann wieder mit seinen UFO-Geschichten anfängt und dann sitzt der meistens der Schlagzeuger daneben und versucht dann irgendwie einzugreifen und sagen, ja, nee, wir sind alles, nee, das ist doch, ha, Matt, lustig, Matt, haha, lustig, Matt. Das ist irgendwie,
Ja, das hat doch
sind
was.
irgendwie so mitgef
Immerhin
ist,
sprechen wir drüber.
Ja, gleich ja noch viel
was
mehr.
ich wirklich sympathisch finde, ist, das ist ja wirklich eine Schülerband. Also die kennen sich irgendwie seit Schultagen und dass sie immer noch was zusammen machen,
Ja, auch vor allem aus so einem
finde
Kaff
ich
in
aber nicht sympathisch.
Cornwall. Fand ich ja auch witzig. Ich wollte noch eine kurze, gute oder auch weniger gute Sache zu Uprising sagen. Ich habe mir das in Vorbereitung nochmal auf YouTube angeguckt und war nicht überrascht, aber trotzdem schockiert, was so der Kommentarbereich darunter macht. Es ist natürlich im Moment sehr angesagt bei Menschen, die von einer Corona-Verschwörung oder ähnlichem schwadronieren. Das ist, muss man der Band schon vorwerfen, dass sie einen Song geschrieben haben, der sich dazu sehr gut eignet. Das würde ich wohl auch bestätigen, aber gleichzeitig haben sie sich immerhin davon recht vehement distanziert in aktuellen Interviews und gesagt, dass sie auch recht viele Anfragen aus so dem Trump-Lager und ähnlichen rechten Politikern bekommen haben für den Song und dass sie es immer schon negiert haben und es auch weiterhin tun werden und dass sie sich als linkslibertär bla bla sehen würden und auf keinen Fall damit in Verbindung gebracht werden wollen. Immerhin.
Also vielleicht
Jemand
kleine.
muss mir mal wer erklären, was libertär ist. Das hört sich immer nach großem Quatsch an.
Ja, ist es auch.
Ja, es sind
Aber
Leute in den USA, die nicht gern konservativ genannt
nach
werden.
Noam Chomsky hat Matt Bellamy gesagt. Das ist sein
Okay, aber Noam
großes.
Chomsky ist natürlich eigentlich relativ radikal. Und nun gut. Egal. Also sowieso generell vielleicht komisch, dass solche Themen wie Widerstand so komplett rechtsbesetzt sind in unserer heutigen Zeit. Das
Ja.
gehört vielleicht nicht so sehr in diesen Podcast, aber macht betroffen.
Ja, wir sind doch hier, um über alles zu reden. Und
Stimmt.
manchmal hören wir Musik dabei.
Wollen wir?
Na gut.
Ehrlich gesagt, jetzt kommt was, was ich eigentlich nicht gern höre, aber wir müssen da durch. Und zwar gibt es den Tiefpunkt jetzt, den wir uns ausgesucht haben. Er heißt Exogenesis und besteht eigentlich aus drei Songs. oder ist eine kleine Symphonie, möchten wir es so nennen.
Ja, wenn wir es hier im Radio spielen, werden wir nicht alles schaffen, weil das sind ja irgendwie 12 Minuten, aber wir haben uns jetzt für Part 1 entschieden, den wir hier im Studio nochmal hören. Ihr könnt euch das aber alles auf unserer Man I Hate Your Band Spotify Playlist, Shoutout an dieses gute kapitalistische Unternehmen.
Gibt uns Geld.
Genau, könnt ihr euch das nachhören. Wir werden hier jetzt Exogenesis, die Sinfonie Part 1 hören und dann wird Lennart uns aufklären, warum das denn musikalischer Müll ist.
Der Tiefpunkt.
Ja, wir befinden uns mitten in einem dystopischen Film. Das, was wir hier im Studio gehört haben, war der erste Teil der sogenannten Sinfonie, die das Album The Resistance von Muse abschließt. Und Lennart, der das ja hier anklagt, meinte, er hätte in der Vorbereitung laut gelacht bei diesem Part. Das würde ich mich jetzt mal interessieren, warum.
Du hast schon das richtige Stichwort genannt, nämlich dystopischer Film. Wenn man sich Interviews durchliest, wird immer gesagt, das ist die große Symphonie, McBellamy hat Jahre daran gearbeitet. Wenn ich mir das anhöre, klingt das, wenn man jetzt mal von dem Gesang absieht, den Connor im Vorgespräch mit Wahlgesang verglichen hat.
Da möchte ich dazwischen gehen. Stigi hat gerade im Vorgespräch es mit Radiohead verglichen.
Ihr seid alle Petzen und Petzen wollen wir hier nicht.
Okay.
Zurück zum eigenen Punkt, dystopischer Film. Es klingt für mich sehr stark nach Filmmusik, so schlechten Sci-Fi-Movies aus den 60er Jahren, das Ganze. Ich weiß nicht, was daran überhaupt eine Symphonie sein soll, außer dass es drei, also so eine Symphonie ist oft in vier Sätzen, manchmal auch in dreien, okay. Sind aber hier einfach nur drei Songs, die aneinander getackert wurden.
Also eine Sinfonie. Also bei Green Day.
Die machen es wenigstens in einem Track und teilen es nicht künstlich auf.
Ah. Auf der CD geht es aber auch ineinander über.
Oh, Wunder der Technik. Ja. Auf der Platte vielleicht auch.
Ja. Ja, ich habe das damals noch auf der gebrannten CD gehört.
Ah. Nicht bei Winamp?
Nee. Ja, also, ja gut, aber mir ist jetzt noch nicht, also du findest, das klingt nach so einem trashigen 60er-Jahre-Sci-Fi-Film, dem würde ich ja mitgehen und ich glaube ehrlich gesagt die Band vielleicht sogar auch, weil das Ganze so...
Aber verkauft wurde es ja als die große Sinfonie.
Ja, von wem? Von der Band selber nicht?
Von der Band selber, doch.
Ja, dass sie da lang dran gearbeitet haben, ja, gut.
Dann der Schlagzeuger hat natürlich auch mal wieder was gesagt von wegen, ja, das ist... Man könnte die Band weglassen und nur das Orchester spielen und es wäre immer noch irgendwie berührend oder so. Und wenn man sich aber das anhört, was im Hintergrund passiert, so die Streicher, die spielen die Akkorde so ein bisschen Arpeggios auf und ab. Das ist wirklich das Langweiligste, wie man ein Orchester arrangieren kann. Hätte man auch wirklich drei Synthesizer benutzen können und genauso geklungen. Matt Bellamy hat auch wirklich gesagt, er wollte keinen professionellen Arrangeur für die Streicher nehmen, weil das dann ja nicht mehr sein Song wäre.
Da hat er ja in einer gewissen Weise auch recht.
Aber wir kennen Lerns Standpunkt, wer dafür aber verantwortlich ist, egal, Hauptsache es kommt was Vernünftiges bei raus.
Stimmt, es hätte lieber der Produzent von Helene Fischer...
Nee. Aber die Leute von Arcade Fire wissen auch, dass sie Final Fantasy fragen müssen, wenn sie ein paar schöne Streicherengagements haben wollen. Er hat das halt einfach jahrelang gelernt.
Und naja, aber das ist doch... Nicht,
und da kommt sowas bei voraus.
Der Unterschied ist, dass du entweder, du bist eine Indie-Rock-Band und möchtest ein paar Streicher haben, dann finde ich es auch legitim, dass du dir die halt professionell arrangieren lässt. Aber wenn du jetzt wirklich den Plan hast, so ein symphonisches Rockstück zu schreiben, dann wäre es ja wirklich irgendwie komisch, das jemand Externes machen zu lassen, weil wofür dann, ne? Also dann kannst du es halt auch lassen.
Also was ich komisch finde, ist, dass man, also Matt Bellamy kann ja gern symphonische Stücke schreiben, aber das klingt so, als das sein erstes Werk, das hat er gleich auf so eine CD gepackt.
Also der NMI fand es outstanding, möchte ich hier zitieren.
Ja, der NMI. Oh, es ist ja auch outstanding, aber das heißt ja nichts, wie gut es ist.
Ich habe versucht, irgendwas zu lesen in Magazinen, die sich mit neuer klassischer Musik beschäftigen, ob da irgendwer diese Symphonie von Matt Bellamy besprochen hat, und ich habe nichts gefunden. Also, das ist halt wieder sowas im Rock-Kontext, oh, das ist ganz outstanding, dass man sowas macht. Aber jetzt ist das, der hat sich einfach hingesetzt und ein paar langweilige Streicherarrangements geschrieben, das auf ein Album gepackt und dann wird es als Genie abgefeiert von irgendwelchen Leuten, die sich nicht viel mit Musik beschäftigen. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt. NME, ja. Und die ganzen Fanboys, ich habe jetzt auch im Zuge der Recherche nochmal gesehen, dass Matt Bellamy zwei Songs auf YouTube gepackt hat während der Corona-Zeit. Und einer der ersten Kommentare unter einem der Songs war sowas wie, ja, alle Welt benutzt nur vier Akkorde, Matt Bellamy benutzt sie alle. Und das war halt einfach Quatsch. Er hat halt fünf Akkorde in diesem Song benutzt. Wow. Aber er benutzt irgendwie die Harmonik, also so ein bisschen die Harmonielehre aus der romantischen Zeit 19. Jahrhundert, aber auch so nur so ganz basic. Und die Leute feiern das ab, als wäre es die Wiederauferstehung Jesu Christi. Ja, also es geht mir so ein bisschen auf die Nerven.
Ja, dem würde ich ja gar nicht so stark widersprechen, aber ich würde behaupten, das ist doch in ganz vielen Bereichen der Popmusik so. Also, dass die wirklichen Speerspitzen kriegen wahrscheinlich selten die Anerkennung, die dann die Leute kriegen, die das Ganze halt ein bisschen flacher machen. Das ist durchaus auch etwas, was ich kritisiere. Aber ich finde gar nicht so sehr, dass das so gehypt wurde. Und ich finde auch nicht, also ich weiß nicht, ich finde, es ist doch mal eine ganz nette Abwechslung, dass es überhaupt sowas auf einem ja doch schon recht mainstreamigen Album gibt. Also ich meine, welche Band würde das sonst machen? Mir fällt
Das
nicht
ist
so viel ein.
Kiss and Orchestra in den 70er Jahren. Weißt du, wie viel Erfolg solche Rock meets Klassikkonzerte haben? Die sind dann irgendwo im
Ja, aber das ist doch
L2
was
Arena oder im Gary
anderes.
Weber.
Ja, das
Nein,
ist, finde
das ist
ich,
genau
nicht.
das.
Nein, weil da hast du ja irgendwelche abgehalfterten Stars, die dann nochmal das Ganze mit einem Orchesteraufguss machen. Also wie
Es
Metallica
war
zum
das in
Beispiel.
den
Aber.
Also ich
War das in
würde.
Anfang der 80er?
Also das ist genau dasselbe Prinzip. Man mischt halt irgendwie klassische Musik in Anführungszeichen, wobei
Nee, aber das
das
ist ja
irgendwie
nicht dafür
klassische Musik im
geschrieben
Sinne von
dann.
anderer Milieu.
Nein, das ist doch was anderes, weil du ja nicht die Musik dafür geschrieben hast. Aber was mir jetzt einfallen würde, wäre sowas wie Electric Light Orchestra zum Beispiel in den 70ern. Die haben das ja auch gemacht. Ich weiß nicht, wie, ob du dazu eine Meinung hast, aber daran fühlte ich mich am ehesten erinnert von der Art und Weise, wie generell auch Muse Musik schreiben. Also, dass sie einfach klassische Elemente mit in einen ja, Rock-Kontext packen.
Aber man muss ja vielleicht mal einfach festhalten oder sich fragen, ob man das halt gerne hört. Also unabhängig davon, wie cool man die Idee vielleicht findet oder so, ist das hier eine Umsetzung, an der man irgendwie viel Freude hat. Ich finde insbesondere der erste Teil, ja, da ist es also 4 Minuten verschwendete Zeit auf diesem Album. Kleines Intro mal hier und da oder so, schön und gut, aber das nimmt sich einfach unnötig viel Zeit, hat wenig Dynamik. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt, dass irgendwie, wenn ich mir andere Sachen angucke, die man manchmal damit vergleicht, wie Queen, dann haben die Songs eben schnelle Wechsel, viele verschiedene Parts und so weiter. Aber das hier ist vielleicht eher ein bisschen was für Leute, die sich mit Post-Rock gerne beschäftigen, was ich auch nicht tue. Aber so dieses flächige und ewig langgezogene, das ist für mich einfach nix, wenn da wirklich so gar nichts Spannendes passiert.
Also ich finde, ich sehe das eher als Outro, was zu lang geraten ist. Aber dafür finde ich, also wenn man es jetzt wirklich als die mega krasse Symphonie sieht, dann gebe ich euch recht, ist es nicht. Wenn man es aber nur im Kontext von einem Indie-Rock oder einem symphonischen Indie-Pop-Rock-Album sieht, dann finde ich, ist es eine ganz schöne Abwechslung und es ist ein nettes Outro und ich sehe das so wie, keine Ahnung, wie so ein Hans-Zimmer-Soundtrack oder so. Also es ist, ne, es ist fett,
Das ist das
es
Schlimmste,
ist.
Leute, die Hans Zimmer abfeiern. Da
Ich
gibt es
feiere
auch
Hans
genug.
Zimmer natürlich nicht ab, aber es ist, also
Auch
es
viele im Internet.
funktioniert.
Der Mann ist auf jeden Fall sehr erfolgreich, so ist nicht.
Naja, es ist halt, es ist groß, entstehen ja schon Bilder irgendwie bei dem, was man hört. Das sind natürlich Sachen, die man auch mit klassischer Musik, wenn man keine Ahnung von Klassik hat, verbindet. Das gebe ich ja auch zu und es ist sicher nicht Rachmaninow oder was auch immer. Aber es ist auch weiß nicht, also es ist halt mehr als einem auf vielen anderen Alben dieser Musikrichtung und dieser Zeit geboten wird.
Diggi hatte eben die fehlende Dynamik erwähnt, da wollte ich auch noch kurz sagen, also es gab einen Moment, wo ich wirklich laut lachen musste in dem Song, nämlich der Übergang von dem ersten in den zweiten Teil, wo alles abbricht und dann so ein Piano-Part kommt, der auch irgendwie ein paar leise Stellen drin hat, aber dadurch, dass es eben ein Album vom Ende der 2000er Jahre ist, Loudness War etc., sind halt selbst diese leisen Passagen ultra laut gedreht. Das heißt, alles, was irgendwie intim zwischendurch sein soll, wirkt halt gar nicht intim, sondern so, als würde Matt Bellamy auf seinem Klavier hämmern. Und also da passt sozusagen die Produktionsweise und die Art der Musik, die man machen will, gar nicht zusammen. Also so eine Symphonie, also klassische Musik lebt ja auch davon, dass man irgendwie ganz leise Stellen hat und irgendwie ganz laute. Aber auf so einem Rockalbum der 2000er Jahre ist eben einfach alles laut.
Naja, es ist ja auch kein neoklassisches Space, Stück, ne? Also sie nennen es ja auch selber Space Rock und nicht, sie behaupten ja nicht wirklich, dass es ein klassisches Stück jetzt wäre.
Nee, ich wollte nur sagen, dieser Loudness War, der natürlich auch seine Gründe hatte, weil viel mehr Leute irgendwie über ihren iPod oder was auch immer Laptop-Lautsprechermusik gehört haben, musste man eben alles laut drehen, damit darüber überhaupt noch vernünftig hörbar ist. Aber dadurch gehen irgendwie ganz viele Feinheiten verloren, die bei so einem Stück vielleicht wichtig gewesen wären.
Das mag sein. Zur Produktion ganz interessant. Da kommen wir wieder zu dem Größenwahn, der vielleicht manchmal gut, manchmal auch nicht gut ist. Interessant eigentlich wegen dem Loudness War, weil eigentlich sollte das Album von Rick Rubin produziert werden, der ja damals genau dafür verschrien war. Und aber andererseits natürlich irgendwie den Ruf als Mega-Produzent genoss. Zu Recht oder auch nicht zu Recht. Dann kommen Muse und dann wollen dieses Album produzieren und haben es dann abgebrochen und haben danach gesagt, ja, Rick Rubin hat ihnen gezeigt, wie man ein Album nicht produziert. Vielen Dank dafür und sie machen es jetzt selber.
Ja, wäre interessant, wie es sonst gekommen wäre, aber...
Noch lauter.
Ja,
da einmal kurz zur Erklärung. Der Produzent ist nicht schuld daran, wenn irgendwie alle Instrumente mega komprimiert sind und es laut ist. Also zumindest das Modell seit Anfang der 90er ist, es gibt einen Produzent, der mit der Band arbeitet und vielleicht so ein bisschen auch mit arrangiert oder sagt, wie man die Sachen aufnimmt. Danach gibt es den Mixer und der bestimmt mehr oder weniger, wie laut die Instrumente sind. Und danach gibt es auch noch das Mastering, das auch noch entscheidend ist. Also man... Dieses alles auf Rick Rubin schieben beim Loudness War ist auch irgendwie Quatsch.
Aber es ist doch irgendwie Fakt, dass die Rick Rubin produzierten Alben aus der Zeit, Stichwort Metallica zum Beispiel, die ja da sehr mit Death Magnetic, aber auch Red Hot Chili Peppers und so weiter, die sind doch genau die Alben, die extrem, also da wo es sehr extrem zumindest zutage kam, das kommt ja nicht... irgendwie komplett aus der Luft, dass es mit Rick Rubin in Verbindung gebracht wird, sein, oder?
Aber man muss wirklich gucken, wer hat das Ganze am Schluss gemischt. Wenn es einer von den Lord Algae-Brüdern war, dann ist es wahrscheinlich ein sehr lautes Album. Die haben so ein bisschen das als Standard durchgesetzt. Und irgendwann war es eben Standard bei allen großen Rockplatten, dass das so gemacht wird. Nee, weil die Technologie auch einfach weiter ist. Ja? Damals wollte man einfach, dass es auf billigen Lautsprechern immer noch gut klingt und hat so ein bisschen in Kauf genommen, dass es halt auf anderen Lautsprechern dann halt nicht mehr so geil klingt, auf guten in Anführungszeichen. Und mittlerweile kann man das alles viel differenzierter machen und so, dank elektronischer Musikbearbeitung.
Naja, auf meiner kleinen Anlage damals in meinem Kinderzimmer klang es auf jeden Fall gut.
Inhaltlich sind wir noch gar nicht auf diese Symphonie eingegangen.
Oh ja, ich kann dir das...
Und der Punkt ist auch, wenn man sich das einfach nur anhört oder den Text durchliest, hat man auch keine Ahnung, worum es in diesem Song geht. Aber es zum Glück erzählt Matt Bellamy gerne darüber. Da geht es mehr oder weniger um das Ende unseres Planeten und dass eine Gruppe von Astronauten sich aufmacht, einen anderen Planeten zu besiedeln. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber dann bemerkt, dass die ganze Zerstörung der Welt und so weiter sozusagen, dass sie der Mensch daran schuld ist. Und nur wenn der Mensch sich grundlegend ändert, die Zerstörung aufhören wird. Das ist die Moral dieser Geschichte, die, naja.
Sieht man im Text, aber, also Ben's, naja.
Ja, die ist natürlich so ein bisschen verklausuliert.
Einen zweiten, sehr langen Song, der genau dieses Thema behandelt und der viel besser ist. Deswegen hier meine Musikempfehlung. Hört euch mal Unter den Wolken von der Gruppe Sport an. Sport, eine sehr unterschätzte Gruppe, die sich leider mittlerweile aufgelöst hat. Exakt dasselbe Thema. Gar nicht raus.
Okay. Ich
habe vom Muse geklaut, wa? Guck mal. Wann das rausgekommen ist.
So kompliziert ist dieses Thema jetzt natürlich auch nicht.
25. Juli 2008, ein Jahr vor dem Muse-Album.
Also haben Muse das geklaut. Ja, genau.
Muse haben von der vollkommen unbekannten Band Sport
so wird es geklaut. Aber wirklich gewesen sein.
Wirklich ein Spitzensong, Spitzenalbum, hört euch alle Sport an.
Ja, packen wir in die Playlist.
Der Gitarrist von Kante, die langsam auch mal ihr seit 10 Jahren angekündigtes neues Album veröffentlichen können.
Das finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Genau, aber jetzt sind wir mal wieder weit weg vom eigentlichen Thema. Das ist immer noch Muse mit dem Album The Resistance.
Ach so.
Und
leider ist es immer noch Muse mit dem Album The Resistance.
Es gibt auch
nicht weiter über Kante sprechen.
Später an anderer Stelle. Es gibt einen Song, der heißt auch Resistance und den hat Connor mitgebracht,
ja,
weil er sagt, das ist ein Highlight, das uns überzeugen wird.
Ja, das habe ich eigentlich schon abgeschrieben, aber ja, ich sage hier.
Ich dachte, die ganze Zeit, wir sprechen über Undisclosed Desire, darauf habe ich mich vorbereitet. Weil darüber spricht dann einfach so gleich.
Okay, ja. Nö, ja, können wir auch. Das Undisclosed Desires fand ich damals auch ziemlich gut, mittlerweile nicht mehr so. Resistance, sage ich mal, naja.
Trau dich.
Ein bisschen Kopf aus, Herz an und dann ist es schon schön oder so. Julia Engelmann gefällt das. Also, unser Highlight, Resistance.
Man, I hate your band.
Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Ach, wie schön. Ach nee, das war Nena. Bei Muse heißt das Ganze Love is our Resistance. Und was für ein widerlicher Song. Also ich habe mich am Anfang ganz schlimm an Him erinnert gefühlt. Also dieses Klavier am Anfang, boah, ganz gruselig.
Him hatte bessere Songs als das hier, so ist nicht.
Ja, ich habe das.
Das sollte das Highlight sein, Connor. Was ist hier los?
Ich wusste, dass diese Reaktion folgen würde und wahrscheinlich, wenn der Song heute rauskäme, würde ich es vielleicht sogar ähnlich sehen. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, es ist natürlich mega pathetisch und es geht super in die Vollen und singt es natürlich auch in seiner, ja, so operettenhaftigen Art. Aber ich finde, genauso wie es bei Filmen manchmal man einen Blockbuster sieht, der auch nicht besonders tiefgründig ist, aber irgendwie packend oder eben groß und fett ist, ist das halt die Musik gewordene Variante davon. Es ist halt von allem.
Du möchtest sagen,
von allem zu viel.
Ich würde sagen, Muse sind die Michael Bay des Indie-Rock.
Vielleicht.
Also ich verstehe den Punkt und manchmal,
kein Kompliment.
Manchmal gibt es das, dass man Sachen gut findet, wo man denkt, eigentlich ist alles zu viel und eigentlich dürfte es mir nicht gefallen. Aber hier kann ich es wirklich nicht verstehen. Also hier hat es zumindest mal Dynamik, es hat verschiedene Parts, die irgendwie
alle gut klingen,
wenig zusammenpassen, ja genau, nein, und wo viele ganz furchtbar klingen, also wo es gerade am Anfang dann auch irgendwie schon ein bisschen lächerlich ist, finde ich, es klingt so nach Zirkusmusik oder so, oder ich weiß nicht, nach einem Kinderlied vielleicht oder so.
Das ist halt alles sehr süßlich, sehr wohlgeklang, aber ich finde, das ist halt, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt und sich nur anhört und nicht drüber nachdenkt, dass das eine sehr einfache Melodie ist, dass das alles sehr pathetisch ist, dann hat es einen gewissen wohligen Effekt auf mich zumindest.
Also bei dem Song ist mir auch nochmal aufgefallen, wie einfach eigentlich die Sprache der Texte ist. Also das sind immer so Hauf-Maus-Reime in jedem Song. Also man kann nicht sagen,
das passt ja ins Konzept. Aber wollen wir doch mal über den Text reden. Das ist übrigens.
It should have been right, let our hearts ignite.
Ja, gut.
Erased it fast.
Es übrigens, das ist der 1984-Text hier, ne? Das nämlich die Liebesgeschichte innerhalb der Story, wo ja sonst immer nur auf die politischen Aspekte geguckt wird, wird hier eben die Protagonistin-Romanze innerhalb eben des Kontextes von 1984 soll hier beschrieben werden. Darum ja auch die Resistance.
Und das findest du auch sehr gelungen?
Jein. Natürlich ist das jetzt keine besonders tiefsinnige oder weiterdenkende Auseinandersetzung mit dem Stoff, aber ich jetzt nicht unbedingt wegen diesem Song, aber tatsächlich, damals fand ich das ja alles sehr gut, habe mich, glaube ich, das erste Mal wirklich mit 1984 dann beschäftigt. Dadurch, ich bin mir nicht 100% sicher, aber es war schon etwas, was mir irgendwie so einen Anstoß gegeben hat. Und wenn das ein Pop-Album kann, dann ist das doch was Gutes, wenn man sich damit Literatur beschäftigt, nicht wahr?
Kann man natürlich nichts gegen sagen. Kann man
nichts gegen sagen.
Aber trotzdem bleibt das hier auch wieder mal viel zu langer Song.
Ich bei dem Song, wenn ich nur den Song vor mir liegen habe, sehe ich da keinen Bezug 1984. Genau wie bei der großen Space Symphonie, Matt Bellamy muss erstmal in dem Interview sagen, worum es da überhaupt geht. Man versteht, was der Text ist. Der Text sind leere Worthülsen aneinandergereiht. Und dann sagt Matt Bellamy danach, aber es geht um 1984. Also das ist doch.
Naja, aber wenn du das Buch gelesen hast, dann ergibt der Song schon Sinn, auch wenn er natürlich recht einfach ist. Aber
ja, weil er halt so vage gehalten ist, kann es auch um jede andere Liebesbeziehung gehen. Da kann es auch um Romeo und Julia gehen. Love is our resistance.
Ja. In einer gewissen Weise schon. Vielleicht war das ja auch das Vorbild für 1984.
Hui.
Oder für jede Liebesgeschichte, die irgendwie tragisch ist in der Literatur.
Generell können wir vielleicht festhalten, dass Muse durchaus überhöht werden hier und da und man vielleicht mehr darin erkennen möchte als oder dass zumindest die Band auch mehr darin sieht, als wirklich daraus zu entnehmen ist.
Ja, welche das, Band tut das nicht?
Ich gebe einfach weiter Musiktipps. Wenn es um Songs geht, irgendwie eine Liebesgeschichte in einer nicht typischen Situation, wo man aber in dem Song merkt, worum es geht, empfehle ich einfach mal Alive with the Glory of Love von Say Anything, in der es um eine Liebesbeziehung im Warschauer Ghetto geht. Nur so einfach reingeworfen, hört euch
den alle mal. Klingt nach einem netten Popsong, so für nebenbei mal. Ja, dann kann ich ja auch noch.
Wir empfehlen jetzt einfach mal Musik, die ihr hören sollt.
Ja, ist okay. Ich kann auch eine erwachsenere Musik mit Literaturbezug Empfehlung abgeben. Kate Bush, Wuthering Heights, also gut, kennen natürlich viele wahrscheinlich, aber das ist eine, wie ich finde, deutlich gelungenere Bearbeitung von einem Text, wo es aber auch dramatische Liebesbeziehung, die unter merkwürdigen Umständen und nicht so positiv ist. Das ist einfach, aber andererseits, wenn ihr das Buch lesen wollt, dann nicht so auf den Text gucken, weil es eigentlich der Spoiler vom Ende, aber egal.
Mist. meine Empfehlung, hört einfach mehr Elliot Smith. So, und damit einfach zurück.
So.
Ja, das muss man, glaube ich, nicht begründen.
Kann ich nicht zustimmen.
Weil du ein schlechter Mensch bist.
Interessant. Elliot Smith-Folge demnächst hier auf Man, I Hate Your Band.
Das ist geschmacklos.
Jetzt haben wir ganz schön viel uns über die Musik ausgelassen und immer mal wieder auch so angedeutet, dass ja nicht nur die Musik, was heißt angedeutet, wir haben auch viel drüber gesprochen, dass nicht nur die Musik problematisch ist, sondern auch vielleicht die Leute dahinter. Und dafür haben wir natürlich eine allseits beliebte Rubrik, der wir auch noch frönen wollen. People are people.
People are people. Menschliche Entgleisungen.
Und Lernt ist nicht nur Musiker, Musiktheoretiker, sondern beschäftigt sich auch mit den Menschen hinter der Musik gerne, wie in diesem Fall. Und Lernt, ich übergebe dir erstmal das Wort. Was möchtest du vielleicht noch loswerden, was wir jetzt noch gar nicht so richtig angekratzt haben?
9-11 was ein Inside-Job. Das wollte ich wirklich mal loswerden. Die Leute müssen endlich aufwachen. Schlafschafe da draußen. Du hattest das ja schon in der Anklage erwähnt. So Mitte der 2000er hat das Matt Bellamy gerne noch behauptet. Denn aber im Zuge von der Veröffentlichung von The Resistance ist er zurückgerudert. Vielleicht hat ihm da irgendein PR-Mensch auch gesagt, das kommt vielleicht nicht so gut, wenn du so ein Album aufnimmst, was politisch ein bisschen aufgeladen ist und dann solche Verschwörungstheorien raushaut. Deswegen war sein Statement zu dem Ganzen 2009, ja, er glaubt nicht mehr, dass 9/11 ein Inside-Job war, aber, und also wenn man so einen Satz mit einem Aber fortsetzt, weiß man, da kommt nicht viel Gutes bei rum, aber es gibt vieles, was man um 9/11 noch aufklären müsste. Und also,
ich glaube, das hat ja aber weiter, dass er umgestiegen ist auf seriösere journalistische Quellen. Das fand ich eine bemerkenswerte Entwicklung, immerhin.
Seriöse, er liest nicht nur die Verschwörungstheorie-Zeitung. Nicht nur, war der Satz. Ja? Also, er hat jetzt nicht gesagt, das ist alles Quatsch. Wie gesagt, er beschäftigt sich auch mal mit dem Mainstream so ein bisschen. Da könnte ja auch was richtig sein.
Ja, guck.
So. Ja, ich finde das immer sehr faszinierend in Interviews. Also ich hatte wirklich den Eindruck, irgendwer, ein Manager oder so, hat ihm mal gesagt, du musst das ein bisschen anders verkaufen. Er wurde zum Beispiel gefragt nach Alien-Sichtungen. Und dann hat er erst auch gesagt, ja, also wahrscheinlich war das ein Helikopter und so ein bisschen war ich auf Marihuana und so. Deswegen muss man das alles nicht so ernst nehmen, haha. Und dann kommt 10 Minuten so seriöses, aber da war ein Licht über dem Feld und ich wusste wirklich nicht, was das war und das sah auch nicht aus wie irgendwas, was ich jemals gesehen hatte. Aber dann kommt wirklich so 10 Minuten so ein Rant und dann wird am Schluss wieder gesagt, ja, aber vielleicht war das auch alles ganz Natürliches. Das ist alles sehr seltsam. Und dann sagt auch wieder sowas wie, ja, man reduziert mich ja immer darauf, dass ich über Reptiloiden reden möchte und das ist ja auch so ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Aber das Königshaus von England betreiben ja auch irgendwie die ganze Zeit Inzest und möchten ihre Blutlinie am Leben halten. Da fragt man sich ja auch, warum? Warum machen die das? Und dann guckt man sich irgendwie das Königshaus an und irgendwie Lady Di
ist. Ja, und was ist mit ihr passiert?
Faktisch ist das irgendwie Quatsch. Aber dann ist auch die Frage, was denkt also über Blutlinien anfangen zu schwadronieren und so, da fragt man sich ja wirklich, was geht in dem vor und womit beschäftigt der sich sonst noch? Also das ist halt irgendwie
obskur. Ja, obskur es trifft es, glaube ich, ganz gut, aber ich finde eben gerade dadurch, dass er immer, also ich hatte das Gefühl, was du auch gesagt hast, dass er in den Interviews dann immer noch so gerade die Kurve kriegt, also dass er schon mindestens.
Deswegen sitzt halt immer der Schlagzeuger dabei, der halt so ein bisschen lacht und so tut, als wäre das alles nicht ernst gemeint. Und so.
Naja, aber er selber sagt es ja dann auch, so gerade das mit dem UFO-Ding, so, das fand ich irgendwie auch lustig. Dass er. Aber da hatte ich auch das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Promo-Ding, weil es kommt ja schon, also gut, vielleicht bei uns kommt es nicht so gut an, aber es ist ja irgendwie etwas, worüber dann etwaige Promi- oder was auch immer Portale schreiben. Und dann sichert er sich aber dann ab und sagt, naja, vielleicht war es auch ein Helikopter, wer weiß es schon. Das ist, so habe ich es ein bisschen, das ist jetzt auch nicht so sympathisch. Ich glaube zumindest, dass er nicht so ein total verblendet, glühender Verschwörungstyp ist, sondern eher jemand, der dafür empfänglich ist und sich damit viel beschäftigt, was auch problematisch ist. Aber halt, also es gibt ja immer Abstufungen und ich finde, er kriegt immer noch so gerade die Kurve, wo man denkt, ist so, naja, man könnte dann irgendwie sagen, okay, Boomer oder so, aber wo man jetzt nicht komplett sagen müsste, von diesen Menschen darf ich keine Musik mehr hören, denn das ist ganz gefährlich. Nee. Oder würdet ihr da sagen, nein?
Ich würde mal. Gerade alles rund um UFOs und Aliens könnte ja auch irgendwie ganz witzig sein, wenn man daraus nicht zu viele Schlüsse dann von seiner Seite aus zieht. Und ich würde es mir eigentlich.
Wenn man nicht gerade Nina Hagen ist.
Ja.
Wieso?
Also ich würde mir wünschen, dass er mehr damit umgehen würde wie Nina Hagen vielleicht. Oder vielleicht auch mal irgendwie einen eher witzigen Song dazu macht, weil.
Hier, die UFOs sind da von Nina Hagen. Ist ein sehr lustiger 80er-Jahre-Song.
Genau, bei Muse fehlt mir so jedes Level von, also Muse ist mir in dem Sinne auch einfach zu ernst dann bei solchen Geschichten, weil so, diese Dinge fließen überall ein, aber man hat nie das, also man hat immer das Gefühl, es wird als sehr wichtig und sehr ernst eben auch betrachtet. Und ist es denen wahrscheinlich auch und ist ja auch okay, aber ist einfach nicht so ganz dann mein Ding.
Ja, ich finde, es ist auch eine Frage der Zeit. Ich finde es heutzutage problematischer als vor 10 Jahren, auch wenn es da wahrscheinlich genauso problematisch war. Aber wir leben halt gerade in einer Zeit, wo unglaublich viele Leute empfänglich dafür sind und da sehr faschistoide Schlüsse draus ziehen und irgendwie Medien, also seriöse Medien abcanceln und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall problematisch und da fände ich es gut, wenn auch eine Band wie Muse sich da dann weiter von distanziert. Ich fand ganz gut eben das Statement immerhin zu Uprising, aber ich bin auch nicht so ganz überzeugt, dass sie jetzt komplett anders sind oder das komplett außen vor lassen. Das fürchte ich jetzt auch nicht, aber naja, es geht so.
Connor schlägt bereits versöhnliche Töne an.
Die Versöhnung.
Lennart, können wir das auch? Kannst du das auch ein bisschen versöhnliche Töne anschlagen, was Muse The Resistance angeht?
Nee, ich habe das Gefühl, wir haben uns von Anfang an schon versöhnt. So richtig ist Connor nicht mehr von dem Album überzeugt und auch nicht von der Band. Und versucht das Ganze aus einer nostalgischen Sicht zu verteidigen.
Ich versuche, die nostalgische Sicht zu verteidigen, sagen wir es so.
Ja, das ist besser. Aber eigentlich weiß er auch, dass das alles nicht so gut ist.
Das ist jetzt wieder nicht so versöhnlich. Du bleibst also dabei, eigentlich ist alles Mist.
Aber ich versöhne mich mit Connor.
Das ist nett. Also
ich bin der Meinung, dass...
Ich wusste gar nicht, dass ihr ein Problem habt.
Wir sind alle derselben Meinung, was Muse angeht. Aber Connor hat eben noch persönliche Beziehungen zu diesem Album und deswegen fällt es ihm schwer,
zuzugeben, wie schlecht dieses Album ist. Komplett
davon
sagen?
Zu distanzieren. Also so geht es mir, vielleicht das als Versöhnung, so geht es mir auch mit gewissen Bands oder Alben. Ja, das erste Weakness-Album ist wahrscheinlich totaler Mist. Aber also, wenn ich das höre, finde ich es einfach gut, weil ich irgendwie eine persönliche Bindung zu diesem Album habe. Das vielleicht als Versöhnung, ich finde auch beschissene Musik gut, nur eben nicht Muse.
Okay, also Lennart, verzeiht dir, dass du dieses Album gut findest.
Das berührt mich.
Nein, meine versöhnlicheren Töne sind vielleicht... es gibt ein, zwei Songs auf dem Album, wo ich finde, alles, was Muse sich ausdenken, wenn es auf die richtige Weise zusammenkommt, ergibt eigentlich sogar ziemlich gute Musik. Uprising finde ich immer noch sehr gelungen. Aber beim Rest muss ich schweigen, wenn wir uns versöhnen wollen, was die Musik wirklich betrifft. Da bin ich doch sehr weit entfernt von das Gutfinden. Aber ich verstehe Connor natürlich auch völlig. So hätte ich das früher viel gehört, würde ich es jetzt auch besser finden, ist klar.
Ja, genau, die gute alte Nostalgie. Ja, das wär ja mein kleines Plädoyer, was aber diesen Podcast auch ein wenig in Frage stellt, fällt mir gerade auf, dass es okay ist, Sachen zu hören, die vielleicht andere Leute als kitschig oder stumpf oder was auch immer empfinden, manchmal zumindest. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Muse zumindest manchmal schon herausstachen und auch im positiven Sinne herausstachen aus einer Indie-Rock, Indie-Pop meinetwegen Szene und mal andere Sachen probiert haben, die mir gut gefallen oder wo mir die Ansätze gut gefallen und eben außerdem nicht davor zurückgeschreckt sind, zum Beispiel sehr emotional zu sein, was ja jetzt auch im Indie nicht unbedingt, zumindest auf dieser theateresken Art so gängig war. Das finde ich cool, aber natürlich habt ihr bei vielen Punkten recht und da bin ich auch versöhnlich eingestellt. Das ist heutzutage natürlich kein Album, wo man jetzt sagen würde, es ist von vorn bis hinten richtig gut, sondern es ist halt schon irgendwie ein bisschen merkwürdiges, weiß ich nicht, Zwischending zwischen Total-Kommerz-Pop und dann doch, wir wollen edgy sein und wir wollen gerne Symphonien schreiben, können es aber auch nicht so ganz gut. Da ist sicherlich viele, viele Abgründe drin. Auch einige Songs sind auch, also fand ich damals schon ganz schön kitschig und finde ich heute ganz eigentlich unhörbar. Die haben wir heute zum Glück gar nicht mehr besprochen. Also ja, manches davon ist immer noch ganz gut. Vieles ist ein bisschen lustig vielleicht.
Ein sehr ausführliches, schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil Connor ja eigentlich alle Standpunkte direkt mit verarbeitet hat. Das ist also ungefähr unsere Meinung zu Muse The Resistance.
Ja, dann abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt, auf allen Plattformen, am besten natürlich auf den ganz edgy Plattformen, die keine Werbung machen, weil wir verdienen ja eh kein Geld damit. Ja, und ansonsten können wir eigentlich nur noch Tschüss sagen, ne?
Genau, würde ich auch sagen. Ciao an euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Sagen Connor.
Stiggi.
Und Lena, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.